Die heutige Predigt trägt den Titel Katastrophen passieren. Das Wunder, daran nicht unterzugehen oder zu zerbrechen, auch. Ich könnte die Predigt auch nennen, die Entdeckung, konstruktiv mit Krisen umzugehen. Oder einfach Nachfolge Jesu und Resilienz. Vielleicht kennen einige von euch dieses Fremdwort Resilienz. Das ist die Fähigkeit, gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Und daran wird im Moment ganz schwer geforscht, denn man macht die Erfahrung, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Krisen reagieren. Und da wollen die Psychotherapeuten und so natürlich wissen, was sind Faktoren, die das unterstützen, dass wir aus Krisen gestärkt hervorgehen und daran nicht zerbrechen. Krisen werden davon ausgelöst, dass etwas Schlimmes passiert. Menschen gehen damit unterschiedlich um. Wie ich gerade gesagt habe, die Krise, die ist nicht nur außerhalb, sondern hauptsächlich ist sie in uns drin. Also wie wir auf etwas reagieren, das macht das Erleben der Krise aus. Da ist es oft, dass in uns drin etwas so ganz und gar nicht so passiert, wie wir das uns im Leben vorgestellt haben. Es passieren Tragödien. Es passiert irgendetwas, was unsere Hoffnung enttäuscht, unsere Erwartung völlig enttäuscht. Wir haben gerade ein sehr eindrückliches Beispiel von Monikas Erleben im Glauben und auch in Krisen gehört. Und ich möchte den Blick von diesem persönlichen Erleben etwas weiten, denn ich glaube, dieses Thema, das trifft uns auch auf anderen Ebenen des Lebens. Also da sind einmal so diese persönlichen Auseinandersetzungen und Krisen, die wir bewältigen müssen. Dann gibt es das Gleiche auch in der Gemeinde, sofern wir zu einer Gemeinde gehören. Ja, dass da die Gemeinde in eine Krise gehört und das Kirchenschiff in unruhige Fahrwasser gerät und man im Miteinander in der Auseinandersetzung ist. Das ist nicht nur bei Gemeinde so, sondern bei jeglichen Gruppen und so, aber ich nehme hier mal die Gemeinde heraus. Und dann weitet sich der Blick nochmal. Das Thema spielt auch eine große Rolle, wenn wir auf die Gesellschaft gucken und auf das, was wir politisch erleben. Natürlich drängt sich da auf, die Corona-Pandemie ist eine gesellschaftliche Krise, eine medizinische Krise, ja, auch eine gesellschaftliche Krise. Hier ist etwas in Gefahr, hier ist etwas zutiefst verunsichert und es ist auch nicht ganz klar, was das noch für Auswirkungen haben wird. Das ist nicht nur in der heutigen Zeit so, sondern dieses Thema Katastrophen passieren, das Wunder, daran nicht zu zerbrechen auch, das gab es durch alle Zeiten hindurch. Und ich wähle mal ein ganz prominentes Beispiel aus der Bibel und dennoch bin ich gespannt, ob ihr euch über die Ausmaße dessen, was ich gleich erzähle, bewusst wart, so wie ihr die Bibel kennt, oder ob das vielleicht auch etwas ganz Neues für euch ist. Ich spreche vom Tempel in Jerusalem. Der war ein architektonisches Wunderwerk. Der war gestaltet auf beeindruckende Art und Weise mit viel Gold und Prunk. Und das hatte gute Gründe. Der sollte nämlich etwas von der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und bei seinem Anblick, da sollte man berührt sein von der Größe Gottes, wenn man nach Jerusalem kommt, dieser wunderbaren Stadt der Antike, großartig in den Augen vieler Menschen und im Zentrum der Tempel voller Goldverzierungen und in einer Größe, die vieles in der damaligen Zeit in den Schatten stellte. Es war außerdem das Zentrum des jüdischen Glaubens, na klar, aber auch das Zentrum des christlichen Glaubens, zumindest so des ganz frühen christlichen Glaubens. Ja, da versammelten sich die Jüngerinnen und Jünger Jesu. Jesu hat da öfter mal gepredigt und so weiter. Also der war da auch unterwegs und darüber hinaus spielte der Tempel eine ganz große Rolle im Leben vieler Gläubigen. Es war Begegnungsstätte mit Gott. Es war wie das Gemeindehaus von vielen unterschiedlichen Gemeinden gleichzeitig. Dort redete man über den Glauben, über das, wie man die Welt erlebte und was das mit Gott zu tun hat. Es wurde gemeinsam gebetet, gefeiert, Gottesdienste miteinander gestaltet. Die Identifikation mit dem Tempel war immens hoch. Es war ein Zentrum des Glaubens. Ja. Es spielte für den persönlichen Glauben der Einzelnen eine riesige Rolle. Und auch die frühen Christen, zumindest die in Jerusalem und Umland, die übernahmen ja die Verheißung aus dem Alten Testament. Ein Beispiel: König David hat Jerusalem groß gemacht, Stadt aufgebaut, sein Nachfolger Salomon hat den Tempel gebaut und auch Jesus stand ja in dieser Verwandtschaft. Ja, also er war ja einer, der in der Tradition stand, das herrliche Zion wiederzubringen. Vielleicht hier und da auf andere Art und Weise, aber das war so ein Strang, der sich durch die Geschichte zog. So sah man das damals. Ein Ort des Friedens, ein Ort des Segens Gottes stand inmitten dieser Welt und das war der Tempel. Die Gläubigen damals, die hatten eine Herzensverbindung zu ihrer Stadt und besonders zum Tempel wieder. Das bezieht sich nicht nur auf die Juden, sondern auch auf die frühen Christen. Und zu Jesu Zeiten, da war Glauben ohne Tempel für ganz viele gar nicht vorstellbar. Den brauchte es, na klar. Und sie hatten die Hoffnung, dass irgendwie der ewige Gott Jerusalem ein Stück weit von seinem Glanz und auch seiner Ewigkeit, seinem Bestand segnete. Aber mit Glanz und Ewigkeit, da hielt es dann doch nicht ewig. Ich lese einige Verse aus Matthäus 24. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Jesus entgegnete: Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Das geschah tatsächlich schneller, als sich manche vorgestellt hatten. In Jerusalem, Israel, entwickelte sich 66 nach Christus, also nur ein paar Jahrzehnte nach dem Leben und Sterben und der Auferstehung Jesu, da entwickelte sich ein Bürgerkrieg. Es entstanden unterschiedliche, viele radikale Gruppen und die bekämpften sich gegenseitig, auch viel vom Glauben geprägt und ihren Vorstellungen, wie der Glaube sich auf Politik und sonst was auswirken müsste. Im Kampf um Jerusalem und den Tempel, da gab es 12.000 Tote, als der Warlord, müsste man ihn heute bezeichnen, Johannes von Gischala dort einmarschierte. Dann kam ein anderer Anführer einer Rebellengruppe und der gewann dann einen Großteil der Stadt zurück. Die Christen mittendrin, die jungen Gemeinden mittendrin und die mussten sich entscheiden, was passiert hier um uns herum, was ist gut und was ist böse, kämpfen wir mit, wenn ja, für welche Sache und was ist einfach nur tragisch und furchtbar und Menschen sterben und das haben wir nicht erwartet, wie gehen wir damit um? Wenn man das hört, dann liest man die Texte zur Geisterunterscheidung vielleicht mit einem etwas anderen Blick. Oder die Seligpreisung. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Sie werden Gottes Kinder heißen. Was macht das für einen Unterschied, wenn man das in einer Kriegssituation liest, vielleicht sogar schreibt Die Texte des Neuen Testaments, die sind ja entstanden so in den 40er Jahren, die ganz frühen, das waren die Paulusbriefe und die Evangelien, wahrscheinlich später, wahrscheinlich sogar um, in und nach dieser Situation da in Jerusalem. Der Bürgerkrieg, der artete aus und Rom, die große Besatzermacht der damaligen Zeit, griff ein. Feldherr Titus kam mit rund 60.000 Mann und zusätzlich syrischen Söldnern in 4 Legionen insgesamt, um Jerusalem zu belagern. Die politische Lage in Rom war auch total verunsichernd. Das war nämlich die Zeit des Kaisers Nero, und der hatte sich nach seinen absurden Auswüchsen, wie er da Macht gestaltet hatte, hatte der sich 68 nach Christus das Leben genommen. Und es brauchte irgendwie Stabilität. Und da war so ein Krieg mit dem Ausblick auf Gewinnen durchaus politisches Kalkül, was Titus und sein Vater da ausheckten. Doch die verfeindeten Rebellenführer in Jerusalem verbündeten sich gegen die Armee der verhassten Großmacht Rom und leisteten erbitterten Widerstand. Als abschreckendes Beispiel an die ließ Titus alle gefangenen Aufständischen auf den Hügeln um die Stadt, und das sind so einige, die ziehen sich so um Jerusalem rum, ließ er sie alle kreuzigen. Und nach kurzer Zeit standen da tausende Kreuze, die man dann aus Jerusalem sah, von Rebellen in den Augen Roms, Freiheitskämpfern in den Augen der unterschiedlichen jüdischen, vielleicht auch christlichen Gruppen hier und da. Titus entschied nach einem Jahr blutiger Kämpfe und nur langsame Erfolge, die Stadt mit Tempel in der Mitte auszuhungern. Und man geht davon aus, dass da etwa 500.000 Menschen in Jerusalem gefangen waren in dieser Situation, und bei weitem nicht alle waren die, die da gegen Rom kämpfen wollten. Ursprünglich wollte Titus den Tempel nicht zerstören, denn Rom hatte immer Respekt gehabt vor fremden Göttern. Da wollten die nichts Falsches tun, man weiß ja nie. Und zumindest schreibt das ein Geschichtsschreiber über Titus. Doch die Schlachten, die waren da zu hart und zu kritisch, und so wurde schließlich der Tempel, der umgebaut war in eine Bastion, der wurde in Brand gesteckt und nach der Eroberung dann auch geschliffen. Man vermutet, dass durch diese letzten Schlachten um den Tempel gut 20.000 Verteidiger gefallen sind. Josephus, einer der wichtigsten Geschichtsschreiber dieser Zeit, der berichtet, Zitat, die Angriffswut der hereinbrechenden Legionen war weder durch Ermahnung noch durch Drohung aufzuhalten. In der großen Menge häuften sich die Toten um den Brandopferaltar. Blut floss in Strömen von den Stufen des Tempels herab, gefolgt von den hinabgleitenden Leichen der weiter oberhalb Getöteten. Für die einen eine unvorstellbare Tragödie, eine Fassungslosigkeit von dem, was da passiert ist. Für die anderen Triumph. Der Titusbogen im Forum Romanum in Rom, der älteste Triumphbogen in Rom, der erinnert noch heute an diesen Sieg der römischen Besatzer über die jüdischen Aufständischen in Jerusalem damals. Die Juden und auch die junge christliche Gemeinde stand da, sofern sie überlebt hatten, mit Fragen zum Glauben: Was passiert hier? Gott, wie kannst du das zulassen? Bist du wirklich der, der Himmel und Erde in seiner Hand hält? Das erleben wir ja gar nicht. Wir erleben hier nur Tragödie. Wir erleben nicht gehalten sein oder so mal vielleicht ein bisschen eine Anfechtung, aber dann kommst du und dann ist es wieder gut. Nein, nichts dergleichen. Für die junge Christenheit kam noch dazu, dass die als kleine Sekte, muss man ja sagen, der damaligen Zeit auch äußerst kritisch beäugt wurde. verfolgt wurde, in dem Sinne, dass da Machthaber Angst hatten, dass die auch anfangen, Aufständige zu werden. Und die hatten ja auch eigene Ideen, wie Politik laufen müsse und so weiter. Also eine gesellschaftliche, eine gemeindliche und eine persönliche Situation ohne Ausblick auf Besserung, was nur Kampf ist. Und das alles prägte also die Christen, die das Neue Testament geschrieben haben, zumindest sofern sie nicht schon, sofern sie das noch miterlebt haben, da 70 nach Christus und da folgen. Meine Feststellung heute also nach dem Einblick von dem, was Monika erzählt hat, diesem persönlichen Zugang zur Krise und dann hier so einem gesellschaftlichen und gemeindlichen Zugang, wie wir den in der Bibel finden oder in der Geschichte der damaligen Zeit. Katastrophen passieren. Und wir werden immer enttäuscht werden, wenn wir irgendwie im Glauben an Jesus davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Katastrophen passieren. Jetzt ist direkt die nächste Frage, ja, wenn das der Fall ist, auch im Erleben als Christen, im Erleben als Gläubige an den allmächtigen Gott, der über allen Dingen steht und an den, der in diese Welt hineingekommen ist, um sie doch zu überwinden, ja, wie können wir denn damit umgehen dann im Glauben, wenn wir nicht sagen können, naja, für uns ist es ein bisschen besser, weil Gott uns bewahrt oder so. Ja, wenn wir das nicht erleben und wir erleben persönliche Tragödie oder gesellschaftliche Verunsicherung oder so. Und die Monika hat vorhin schon ein Bibelzitat gebracht von Jesus am Kreuz. Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Psalmwort aus Psalm 22, was ich hier nochmal aufgreifen möchte. Und das beschreibt doch nicht nur die Situation damals, zum Beispiel von Jesus am Kreuz, sondern das ist doch das echte, gefühlte Erleben von dem, was passiert, wenn wir in der Krise stecken. Da ist ja noch nicht der Rückblick da, dass alles gut wird, sondern da ist man mittendrin und da fühlt man sich manchmal von Gott verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Aber ich bin kein Mensch mehr, nur ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Und dann zum Schluss des Psalms geht es aber weiter mit: Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. Alle ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm Ehre, begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in der Stadt des Todes, in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Ich staune über den Psalm 22. Ich wünsche mir manchmal für mich selber, dass ich doch immer so mit Krisen umgehen könnte. Vom echten Klagen an Gott, von dem vor ihn bringen, hey, das ist doch alles furchtbar. Wo bist du denn? Ja, dieser Ehrlichkeit da drin, das finde ich klasse. Und dennoch bleibt es nicht dabei, sondern es geht über in die Erinnerung daran, dass Gott einen schon mal gerettet hat oder den Glauben daran, dass Gott dass man den Glauben von den Vätern hat, ja, von den Vorfahren, und die haben Rettungserlebnisse erlebt und das geteilt, und das macht dann was mit einem, wenn man selber in der Krise steckt. Bis dahin, dass offenbar der Schluss des Psalms schon fast in Retrospektive auf die Krise ist. Also hier, da ist ja eine Veränderung passiert, dass da jemand Gott preist und lobt und Rettung erlebt hat und Hilfe erlebt hat. Das ist dann irgendwie ein Schritt weiter. Vielleicht wurde dieser Psalm ja tatsächlich mit so einem zeitlichen Bruch geschrieben und der Schreiber hat dann gesagt, ich muss da noch mal ran an diesen Text, denn es ist nicht furchtbar geblieben. Es ist weitergegangen in meinem Leben. Das habe ich erlebt. Halleluja. Die Übertragung in die Lebensbereiche, in denen wir Krisen erleben. Wenn du persönliche Krise erlebst, dann klage sie Gott. Trau dich das. Trau dich vielleicht diesen Psalm zu beten, der hilft dabei. Trau dich mal zu sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ehrlicher kann man gar nicht beten, wenn man das so erlebt. Das ist in dem Moment ja auch gar nicht nur Unglauben, ja, sondern man wendet sich ja trotzdem mit dieser Klage an Gott. Also da ist ja trotzdem eine Beziehung da. Ich glaube, Gottes Beziehung hält das aus, wenn man so ehrlich ist. Ein zweiter Impuls. Nimm die Krisen und Glaubenserlebnisse von anderen als stärkende Ressource. Ich glaube, dafür hat uns Gott auch uns als Gemeinde geschenkt, damit wir nicht alleine sind in dem, was wir erleben, auch wenn es vor allen Dingen, wenn es hart wird. Unterstützt euch da gegenseitig als Gemeinde, indem ihr teilt, was ihr erlebt habt und was auch geblieben ist. Ein Impuls, der ist mir aus dem Interview geblieben, und zwar, dass Jesus das nicht verhindert hat, was Monika erlebt hat, sondern er war dabei. Ich finde, das ist ein ganz, ganz, wirklich ein tiefes Erleben von Trost, ist nicht, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe die Lösung für dich, mach doch das und das und dann wird das besser gehen. Verhalte dich doch so und dann kommst du aus der Krise raus oder so. All das, das kann helfen, ja, aber das ist kein Trost. Das sind Ratschläge und manchmal sind Ratschläge auch Schläge. Nein, Jesus ist dabei, heißt Trost im Sinne, da ist er einfach da. Der ist einfach da. Und es gibt, glaube ich, kein besseres Zeugnis dessen, dass Jesus in allem Leid, im tiefsten Leid da ist, als der Kreuzestod Jesu. Also unabhängig davon, was wir erleben, es ist eine großartige Glaubensressource, daran festhalten zu können, Jesus ist da in dem größten Mist meines Lebens. Und er legt mir vielleicht nur die Hand auf die Schulter und es ändert die Situation überhaupt nicht. Es ändert nichts an den Umständen. Es ändert nur, dass ich erlebe, er ist hier, er ist mir nah. Das ist Trost. Und wenn ihr das schon mal zwischenmenschlich erlebt habt, dass jemand einfach nur da war, dann wisst ihr vielleicht, was das für einen innerlichen Unterschied machen kann. Keinen äußerlichen, einen innerlichen. Aus dieser persönlichen Perspektive mal sehr radikal auch über in das, was wir gerade als Gemeinde erleben, aufgrund der Pandemie-Schutzmaßnahmen. Wir können uns nicht sehen. Wir wissen gar nicht voneinander. Hier driftet einiges auseinander. Das Ganze zieht sich lang und länger. Wir wissen nicht, was in 8 Wochen ist. Man kann alles nur kurzfristig machen. Wir wissen teilweise als Leitung, Mensch, wie können wir es leiten? Ja, wir wissen aber nicht, was ist die große Linie? Und damit meine ich jetzt wirklich auch die große Gemeinde. Wie können 160 Menschen beieinander bleiben und gleichzeitig in dieser Zeit auch noch offen für andere Menschen und begeistert vom Glauben und ermutigt? Ja, das ist doch Gemeindeleben und das ist verunsichert gerade. Darüber hinaus gesellschaftliche Entwicklung. Ein Glück haben wir keine Bürgerkriegsverhältnisse, wie die frühen Christen das erlebt haben in Jerusalem, aber wir erleben eine Menge Verunsicherung und Gruppen, die durchaus aggressiv miteinander umgehen. Und da entstehen Sorgen und Ängste und entsteht vor allen Dingen auch eins, Polarisierung. Und ich weiß nicht, ob ihr euch hin und wieder fragt, so ich als Christin, ich als Christ, auf welche Seite soll ich mich schlagen, Gott? Wo soll ich mit gegen kämpfen? Ja, und da gibt es viele Optionen, wo man sich einmischen kann und wo man kämpfen kann und sei es nicht im politischen Sinne, dann doch durch seine Facebook-Kommentare oder durch seine empörte Unterhaltung mit den Nachbarn oder sonst wem. Also auch da, Krise passiert. Ich erlebe Gott nicht unmittelbar so, dass er gesellschaftlich viel verhindert. Ja, wir tragen eine große Verantwortung, auch eine große Freiheit an Menschen. Ich persönlich erlebe aber einen Wahnsinnstrost darin zu wissen, Jesus ist hier dabei. Der ist hier dabei in allen gesellschaftlichen Erlebnissen. Der ist dabei, komme was wolle, in unserem Land, Europa, der Welt, der wird dabei sein und es wird weitergehen mit ihm. Der ist dabei, selbst wenn wir, stellt euch das mal vor, selbst wenn wir frühzeitig den Tod finden, durch was auch immer, durch Unfälle oder für manche Christen ist das ja wirklich in Kriegssituationen eine Möglichkeit, da zu sterben bei einem Anschlag oder all das. Wie leben die denn ihren Glauben? Das wäre eine Ressource, mit dem im Gespräch zu sein, was da der Glauben ausmacht. Ja, ein Trost darin, dass der Blick größer ist als das, was wir sehen um uns herum, sehen. Vielleicht manchmal in Krisen kriegt man Tunnelblick, ja. Da weitet doch der Glauben an Jesus den Blick für das große Ganze. Und für die Gemeinde auch ganz radikal, ein Impuls dieser Predigt war, dass eine Verunsicherung da ist, geht es überhaupt weiter in Gemeinden? Das ist bei uns nicht so der Fall, aber ich weiß, dass in einigen Gemeinden, auch in unserem Bund, die bangen um die Zukunft. Und ich teile mal ein Bild, das habe ich hier letzte Woche fotografiert, in Stelle, nicht von unserer Gemeinde, aber von einer anderen Gemeinde. Ihr seht einen Gemeindebau, ja, in dem wurde Jesus gefeiert und hochgehalten und gelobt, in dem wurde zu Gott gebetet in Bitte, in Anbetung, in Klage, in Freude und Dank. Und jetzt steht da inmitten dieser Kirche und vor dem, wo sonst das Kreuz hing, da steht jetzt ein Abrissbagger. Und die Menschen, die sich da versammelt haben, die werden sich da nie wieder versammeln. Das hat mich mitgenommen, das zu sehen, auch im Blick auf unsere Gemeinde, weil ich gedacht habe, boah, also man kann ja die Zeiten nicht absehen. Ich sehe das im Moment, na, dank dem Herrn, nicht, dass das hier bei uns im Gemeindehaus auch mal passieren könnte. Aber so, wir wissen das nicht. Und Gott hat nicht verheißen, dass die Frucht von Gemeinden ist, dass ihre Gemeindehäuser ewig stehen und ihre Gemeinde ewig bleibt, wie sie ist. Das ist der Bogen, ja, zu dem, was die frühe Gemeinde mit dem Tempel erlebt hat. Etwas Unerwartetes, ein Schock, eine Veränderung, die hat viele damals ihren Glauben gekostet. Und ich mache heute darauf aufmerksam und ich stelle mich da ganz stark dahinter. Unser Glauben muss mehr sein als unsere Gemeindehäuser. Unser Glauben muss mehr sein als unsere Gottesdienste. Unser Glauben muss mehr sein als alle Formen, die wir haben. Und wisst ihr was? Das ist er auch. Und wir haben das heute erst erlebt. Unser Glauben hat das Zeug, durch Krisen zu tragen, die super heftig sind. Unser Glauben hat das Zeug, eine Perspektive zu eröffnen, die über Krisen hinausgeht. Unser Glauben schafft die Möglichkeit, sehr ehrlich in Krisen zu sein, die wir erleben, schafft die Möglichkeit, Sorgen und Ängste auszudrücken vor Gott. Und gleichzeitig eröffnet er Wege darüber hinaus. Ja, ich finde immer noch das Ende der Offenbarung, das ist doch der, es bewegt mich zutiefst, dass da steht, und es wird der Tag kommen, an dem wird keine Träne mehr sein. Was für ein Zuspruch in alle Krisen, die es gibt auf dieser Welt und in unserem Leben. Ihr merkt, mich bewegt dieses Thema. Und zwar im Kleinen, im Persönlichen, im Gemeindlichen und auch im Gesellschaftlichen. Und ihr merkt mir vielleicht auch mein Anliegen an, dass ich dafür kämpfe, dass unser Glauben diese Kraft entfaltet. Dass er mehr ist als alles, was wir vor Augen haben und vor Augen sehen. Und ich glaube, das kann er. Nicht, weil ich das gerne hätte, nicht, weil mir das ein Anliegen ist oder so, sondern weil ich glaube, dass das der Zuspruch Gottes ist an jeden von uns. Das ist der Zuspruch Jesu, dass er da sein wird, dass er trösten wird, dass er Perspektiven hat über alles, was kaputt gehen kann, hinaus. Und daher wünsche ich euch und ich segne euch damit, so nach bestem Wissen und Gewissen im Namen Jesu, ja, weil er euch damit segnen will. Katastrophen passieren, ja, aber das Wunder daran nicht zu zerbrechen, das passiert auch. Und es ist ein Geschenk Gottes, das mit ihm zusammen zu erleben. Möget ihr das alle, wenn euch Krisen plagen, persönlich oder auch gesellschaftlich, möget ihr das alle im Herzen tragen und das soll groß werden da drin und euch eine Kraft sein und eine Stärke entfalten, dass ihr vielleicht sogar selber über euch staunt. So segne euch der große Gott, der die Welt und alles darüber hinaus in seinen Händen hält. Amen.